Zweiter Tag, Modular. Modular FM ist wieder am Start. Bei mir ist heute Phil von Daily Web. Hi.
Hi.
Erstmal. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was ist Daily Web? Was gibt's bei euch so?
Puh, sowas funktioniert nicht ganz kurz. Da ist viel dahinter. Ich bin Phil, 26. Nee, Spaß, 32.
Du siehst aber aus wie maximal 22, natürlich.
26.
Sechs, okay. Okay, ja. Okay.
Habe einen Sohn, der bald 10 ist, bin von Beruf Eventmanager und Online-Marketing-Berater. Und Daily Rap habe ich eben vor gut sieben Jahren gegründet, eigentlich nur aus einer Laune raus, dass ich gesagt habe, also ich musste mich damals wegen meiner Arbeit bei Facebook anmelden, um da Social-Media-Marketing zu machen, und fand das einzig Gute eigentlich so, was mit MySpace gestorben ist, dass man Musik teilt, Musik entdeckt, an Leute weitergeben kann, Künstler dadurch gut supporten kann, und habe dann eben einfach eine Seite gegründet, weil ich mir gesagt habe, meine ganzen Freunde hören ja nicht alle Rap, die ich so bei Facebook habe, und deswegen habe ich eine Seite dafür gemacht, um die Leute nicht mehr zu nerven. Die hieß noch täglich ein Rap gibt uns heute, so wirklich nur zum Spaß, random raus, Facebook war noch anders damals, und dann ging es darum, einen Seitennamen zu erstellen, und dann kam ich so auf dieses Daily Rap eben, facebook.com/dailyrap. Genau, und am Anfang war es, wie gesagt, dieses Ding, Musik entdecken, verteilen, Künstler ein bisschen supporten, habe dann den Blog eben gebaut, habe dann sehr viel redaktionell gearbeitet eben, habe viele Video-Interviews mit Künstlern gemacht, habe Rezensionen über Alben geschrieben, dies, das. Und war mir dann aber alles zu wenig, dieses Internet einfach, ja, es verpufft einfach so. Es ist kein direktes Feedback von Menschen, es ist einfach nur digital alles. Und ich wollte es einfach, echt haben, und habe dann angefangen, Veranstaltungen zu machen. Also 2013, meine allererste Veranstaltung, die ich hier gemacht habe, war eben Rap im Ring auf dem Grenzenlos-Festival. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich meine, wir haben krass miese gemacht damals, das war alles noch, aber viel gelernt, weil Lehrgeld, das gut investiert war, würde ich sagen. Und ja, du hast halt dann das Feedback, so die Leute haben einen geilen Abend gehabt, viele werden ihn nie vergessen, so, und da dachte ich mir, okay, das will ich machen, so, das ist realer. Und habe dann eben viele Veranstaltungen angefangen, also im Prinzip die letzten 5, 6 Jahre, was in Augsburg und Deutschland passiert, ist eigentlich, da bin ich immer meine Finger mit dem Spiel, so, sonst macht leider keiner was, das ist, also ich verdiene damit auch kein Geld, also es ist komplett nicht kommerziell, aber es ist eben, ja, Kulturaktivismus, wenn man es so nennen will, genau. Und ja, ich arbeite auch viel im Hintergrund. Also ich bin heute zum Beispiel auch mit Kicks Cool als Tourmanager da, mache Booking-Sachen, schreibe hier und da Pressetexte, mache für Johnny Rakete Tourmanagement, für Seum, genau, solche Sachen. Also redaktionell eigentlich gar nichts mehr auch. Wie gesagt, weil das ist einfach, ich habe immer gern geschrieben, aber lieber Real Life statt Internet.
Hast du dann auf der Seite jetzt ein Team noch, oder hattest du mal ein Team, oder hast du das alles immer ganz alleine gemacht?
Naja, meine Freunde sind mein Team, würde ich sagen. Also ich habe einfach extrem gute Freunde, so meine Gang, die mir einfach immer, wenn irgendwas war, vor allem bei Veranstaltungen, einfach gnadenlos helfen, und ohne das hätte ich auch längst das gar nicht mehr gemacht. Also klar gibt es ein Team, aber es ist ja, wie gesagt, nicht kommerziell, also es ist nicht so, dass ich irgendjemand dafür bezahlen könnte oder so, sondern ich schaue halt, was ich rauskriege an Gästelistenplätzen, keine Ahnung, Akkreditierung für Festivals oder so, dass ich auf dem Weg halt ein bisschen was zurückgeben kann, und das ist, mein Team sind meine Freunde so. Also Props von CP und Igor auf jeden Fall. Und da ist einer. Ja, genau.
Okay, die Facebook-Gruppe, die du angesprochen hast, ist aber eine andere als die, oder ist es die mit den 13.000 Mitgliedern, oder ist es nochmal eine andere?
Genau, das ist noch so ein Nebending. Also ich habe damals es gab viele, viele Facebook-Gruppen für deutschen Rap, aber die wurden einfach extrem zugemüllt. Und weil es ist einfach, ja, Daily Rap ist ja immer so eine Sache, dass es für Qualität im Rap steht und so. Das ist auch, wenn ich heute was veranstalte, die Leute kennen die Künstler nicht, wissen, aber ich mach's, deswegen sind die Künstler gut, weil ich einfach auch immer darauf geachtet habe, solche Sachen wie Bushido, Farid Bang, dies, das sind in den Medien und prägen das allgemeine Bild von Hip-Hop in Deutschland von Leuten, die es auch nicht hören, und das ist mir immer ganz schlimm gegen den Strich gegangen. Und da einfach auch den Leuten zu sagen, wie viel Rap eigentlich ist, wie viel Aussage ist da drin, das sind die Poeten der Neuzeit sozusagen, ja. Und habe immer sehr inhaltlich auf sowas geachtet. Klar gibt es auch mal Battle-Texte, aber im Endeffekt geht es um Conscious Rap, einfach wo Gehalt dahinter ist von Leuten, die was zu sagen haben. Genau, und dann habe ich auch diese Gruppe noch gegründet, die auch einfach streng administriert wird. Also das sind auch lauter ehrenamtliche Rap-Liebhaber, jeder Beitrag muss freigegeben werden, wird geprüft. Auf Inhalt ist es natürlich die Klassiker, so, es darf nicht rassistisch, sexistisch, homophob. Ja, homophob ist ein bisschen schwierig, das passiert im Hip-Hop doch viel, aber einfach den Grundregeln, und dass die Qualität einfach stimmt und nicht jeder seinen Scheiß da rein. Und das ist auch die größte und aktivste Deutschrap-Gruppe auf Facebook überhaupt.
Ich wollte gerade sagen, aber hört ihr euch dann die Lieder alle an, bevor die gepostet werden?
Ja, also, definitiv.
Okay, und wenn du sagst sowas, also ich sag mal sowas wie eben Sexismus oder sowas, dass sowas nicht geht, ist klar. Aber legt ihr auch qualitative Maßstäbe an?
Ja, auf jeden Fall. Also Qualität ist auch, klar ist es immer so eine subjektive Sache, aber deswegen sind wir auch mehrere Atmos, die darüber entscheiden. Und klar will man auch Leute hochkommen lassen, die vielleicht noch nichts zu sagen, aber trotzdem muss halt ein bisschen was dahinter sein. So House-Mouse-Rap, die bringt es einfach nicht so. Also es ist qualitativ auf jeden Fall und ja, Rassismus ist ein ganz wichtiges Thema, das darf nicht rein. Also wie gesagt, Sexismus, Homophobie ist im Rap ein bisschen schwierig, wenn du das ausgrenzt, ist die Gruppe auch wieder ein bisschen low, aber es gehört einfach dazu so. Also aber klar, wenn jetzt solche Sachen eben, wie jetzt die Diskussion unten beim Echo, Kollege und Farid Bang mit irgendwelchen antisemitischen Sachen, das geht halt nicht, aber das ist straight raus dann sowas. Ja.
Kommen wir nachher noch dazu übrigens. Aber jetzt erstmal zu Modular selber. Ihr seid am Samstag auf der Zeltbühne, am Kreativmarkt ganz stark. Kannst du mal so grob zusammenfassen, was da so abgeht dann?
Ja, es war so, also es hieß erst dieses Jahr, ob wir vielleicht Rap im Ring machen auf dem Modular-Festival. Es war aber dann schon zu viel gebucht, dass ich gesagt habe, da möchte ich mich jetzt gar nicht so reinquetschen, sondern wenn, dann machen wir es nächstes Jahr von vornherein, sondern dass ich auch, das ist mein Format, also will ich auch, dass ich die Künstler auswähle, die dann spielen oder wie es abläuft. Und habe dann gesagt, was halt das nächste Problem ist, dass die letzten Jahre immer nur Freitags-Hip-Hop war auf Modular. Und ich gesagt habe, ich fände es geil, wenn ich dafür sorgen könnte, dass auch Samstag eben wenigstens eine kleine Bühne mit Rap bespielt wird. Und habe dann auch ziemlich frei entscheiden können, welche Künstler auf dieser Bühne spielen. Also der Einzige, der schon drauf war, war eben Dot. Aber den hätte ich auch so zum Abschluss mit seinem Beatset gebucht. Also feiere ich extrem, mache doch meine Tontechnik meistens. Ja, und den Rest habe ich mir, ja, an Rappern, die jetzt, also Lux zum Beispiel bringt sein Album, hat heute das Release von Ikigai, macht da morgen quasi eine kleine Release-Show. Marz ist mit einer Jazzband da, was natürlich auch wieder ein Highlight ist, also mit den Bixby Boys. Johnny Rakete, langer Freund von mir, wie gesagt, ich arbeite auch für ihn, macht immer Spaß. Genau, wohnt halt auch in Nürnberg und ich gucke dann natürlich auch so, hey, lang nicht gesehen, ich buche dich. So, das ist natürlich ganz geil, ja, genau.
Nice. Und dann um 2:30 ist der Augsburg Finest MC Soundclash. Kannst du mal ganz kurz, also Soundclash, ist das so wie bei der Red Bull Soundclash ungefähr oder was geht da?
Ja, nicht wirklich. Es ist ja natürlich jetzt von der Aufmachung nicht möglich, da viel zu machen. Es geht einfach darum, dass ich gesagt habe, ich möchte wirklich gern lokale Künstler mit reinbringen und supporten, die wirklich noch sehr unbekannt sind, aber geile Sachen machen und einfach auch eine Bühne verdient haben. Also es ist mir immer schon wichtig, wenn ich veranstalte, dass man kleinen Leuten eine Bühne gibt, lokale Leute mit einbindet. Deswegen, ich mache ja auch Hoodlove, also dass einfach ja, die Leute aus der Hood auch dabei sind. Deswegen haben wir es so gemacht, okay, wir hatten noch einen Slot übrig und dann nehmen wir halt 4 Rapper, die jeder spielt ungefähr 10 Minuten und geben sich so das Mic in die Hand quasi.
Nice, auf jeden Fall. Ansonsten vom Line-Up her, gibt es irgendjemanden dieses Jahr bei Modular, auf den du dich besonders freust oder den du schon, warst du gestern schon da? Oder
ja, ich war gestern auch schon da. Ja, gestern war jetzt nicht so viel, was mich gecatcht hat. Um 6 hat irgendjemand hier auf dieser Bühne da vorne gespielt. Ich weiß nicht, also mega Stimme, tolle Künstlerin. Ich habe den Namen leider vergessen. Nee, auf extrem freue ich mich natürlich jetzt um 16 Uhr auf Keks Cool. Auch ein langjähriger Rapper aus Augsburg, der jetzt ziemlich einen Wandel durchgemacht hat musikalisch. Also es ist jetzt sehr viel instrumental, also mit eingespielten Gitarren, Bässen, Drums, dies, das. Und nicht mehr so diese Battle-Schiene, die er vorher gemacht hat. Ein tief ehrliches Album und ja, es ist ein Wandel und ich bin sehr gespannt. Er spielt das Album heute zum ersten Mal live und direkt auf der Mainstage, wo ich auch ein bisschen meine Finger im Spiel mit hatte, weil also auch für ihn mache ich jetzt die Tour zum Beispiel. Und auch ja, langjährige Freunde, früher eine Gang gewesen, immer eine Gang, Bruder. Props and Kicks, cool auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, Trettmann freue ich mich heute drauf. Ich finde es ein bisschen schade, dass er um 22 Uhr spielt, weil, wie man gestern gemerkt hat, es wird sehr leise. Also es ist dann, ja, und das finde ich halt ein Künstler, der bis Vollgas laut sein eigentlich so.
Eigentlich im Idealfall, ja. Aber
genau, und ich freue mich auch extrem auf Afrop und vor allem die Tribes of Jizu, also auch extrem geile Band, die ich auch sehr gerne schon öfter mal gemacht hätte, immer wieder neue MCs dabei, das ist eine super Band, aber es ist so ein Ding, Save Mise in Augsburg so. Also wir hatten mal 2 Loop-Sessions versucht in der Kantine mit auch guten Künstlern, aber im Endeffekt war einfach zu wenig los. Und das ist natürlich auch eine 5-köpfige Band, die müssen ihr Geld bekommen. So, da kann man, und ja, und deswegen freue ich mich, dass endlich mal die Loop-Sessions wieder in Augsburg sind. Also nicht die Loop-Sessions, aber die Tribes of Jizzo und Afrop. Ja, auch super gut. Und sonst, ja, und auf meine Künstler natürlich morgen auf der Bühne.
Natürlich. Ja. Aber wenn du sagst, dass es sowas safe miese macht, also hast du irgendwie, weißt du, woran das liegt? Oder kannst du irgendwie, ist es einfach so, dass es Augsburger Publikum nicht so Hip-Hop begeistert ist oder woran liegt sowas?
Ja, das ist so ein Rätsel, das ich natürlich seit Jahren immer wieder verfolge, weil wie gesagt, das war eigentlich immer, ohne die Kantine hätte ich Rap im Ring nie machen können, die dann auch wirklich mal miese auffangen können oder so. Das ist, weil es ist einfach schwierig hier. Ich habe immer so die Mission gehabt, bilde mal eine Szene hier, weil sie nicht wirklich stattgefunden hat, diese Szene. Und hat auch ganz gut funktioniert, aber es ist trotzdem eine überschaubare Szene. Also das sind, da geht es vielleicht um 100, 150 Leute, die sich jetzt auch alle kennen und so. Das ist dieser Hoodlauf-Gedanke auch. Aber im Endeffekt, also die krasseste Sache war, wo ich meine 5-Jahres-Daily-Rap-Jam in der Kantine gemacht habe. Da waren wir 600 ausverkauft. Das war schon ziemlich fett, aber ansonsten echt, ja, und ich versuche immer zu ergründen, warum es denn so ist. Und man darf einfach, glaube ich, nicht Augsburg als Stadt mit 290.000 Einwohnern sehen, wie man es sonst vergleichen würde. Auch egal, wer auf Tour ist, die sagen in Augsburg mieseste Zahlen vom Vorverkauf her. Und ja, es ist natürlich auch eine Studentenstadt mit Studienzweigen, wo ich jetzt mal sagen würde, ist der, wo der kulturelle Anspruch nicht so hoch ist. Also wenn ich jetzt an BWL und Jurastudenten denke, es sind einfach andere Menschentypen als Kommunikationsdesigner, Geisteswissenschaftler, die einfach eine größere kulturelle Identität haben und sich auch mit was anderem als Sachen, die auf Hitradio RT1 laufen oder am Kesselhof auf der 90er, als solche Sachen einfach da einfach einen größeren Anspruch an ihre musikalische Prägung haben. Ja. Und das ist wahrscheinlich so ein Punkt, wo man sagt, es sind sehr viele, also von den jungen Leuten wird eine sehr große Gruppe von eben diesen, von dieser Zielgruppe eingenommen, wo dann wieder viel wegfällt. So, das ist so ein Schluss, den ich mir irgendwie auf Dauer auch irgendwie zurechtgelegt habe oder nachgeforscht habe, ich weiß es nicht. Aber sonst es ist schwer, es ist schwer zu sagen, ja.
Aber du bist trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, lokalpatriotisch genug, einfach weiterzumachen. Ich meine, theoretisch könntest du auch einfach sagen, nee, ich gehe jetzt in München, da geht mehr ab, ich mache da weiter. Oder warum bleibst du hier?
Ja, ich meine, ich arbeite selbstständig und ich verdiene ja mein Geld mit anderen Projekten. Also ich mache zum Beispiel mit Stefan Marquardt ein Schulprojekt, wo wir in Schulen reingehen und das Mensaessen verbessern. Also das ist einfach eine saugute Sache, es hat einen Sinn. Für mich ist extrem wichtig, dass es die Arbeit, die ich tue, einen höheren Sinn hat. Und damit verdiene ich mein Geld. Und es bleibt mir aber dadurch, dass ich selbstständig bin und auch die Zeit, noch hier was zu machen. Also ich war schon sehr oft an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, fuck it, Mann. Irgendwie lass es mal jemand anderes soll machen. Ich kann meine Zeit, wie gesagt, ich bin auch Vater, selbstständig, es ist einfach nicht. Aber es ist einfach so, schmerzt mich zu sehen, wenn ich nichts mache, so, dass dann monatelang keine Rap-Show in Augsburg ist. So. Und dann muss ich halt wieder zu lang. So. Ich habe jetzt auch letzten Sonntag in der Soho-Stage was gemacht. Klar, sind wieder 200 Euro draufgezahlt. Quasi, ich gehe dann auf die Veranstaltung und gucke mir meine Band für 200 Euro Ticket an, quasi. Wenn man es so nennen will. Ja. Aber ja, wie gesagt, dieser Kulturaktivismus, wo ich einfach, ja, und ich liebe die Stadt einfach, ich liebe die Leute hier und sie freuen sich einfach unglaublich, auch wenn es nur 50 sind, die da sind, wenn was geht. Und ja.
Also eher so die Qualität steht über der Quantität so ein bisschen bei euch.
Ja, sowieso, genau. Also ja, ja, so diese Kunst gegen Kommerz ein bisschen, ne? Aber es wäre natürlich schön, wenn es irgendwie halt auch mal natürlich jetzt über die Stadt, Popkulturbüro oder so sagt, man sagt, hey, Hip-Hop ist die größte Jugendkultur von allen, also musikalisch gesehen geht nicht mehr. Es ist die Sprache der Jugend und dass da vielleicht aus der Ecke mal was kommen könnte. Gut, dass ich das jetzt eingefallen, vielleicht kann man mit Frau Friedrich sprechen, dass man einfach sagt, hey, es gibt eine Kulturförderung auch für die Subkultur Hip-Hop, weil sie für die Jugend einfach extrem wichtig ist und dass man dann sagt, hey, wir können wirklich einen Rap bringen, wir können einen Hip-Hop-Jam machen, wo alle Elemente dabei sind, wo gute Künstler sind, jeder kriegt sein Geld, auch ich mal. Und ja, das da, und man kann auch die Eintrittspreise für 10 Euro machen, weil ich meine, mit Hip-Hop hast du natürlich die Zielgruppe von Leuten, die am allerwenigsten Kohle haben, so. Das ist einfach leider so. Und dass man sagt, billige Tickets, jeder hat sein Geld und das kann weiterhin stattfinden mit all seinen Elementen und widerspiegeln für die Kultur.
Nice, auf jeden Fall, yo. Du hast vorher schon so ein bisschen die großen Rapper angesprochen, die das Bild prägen, das öffentliche Bild. Also ich weiß nicht, früher waren das Sido, Bushido, jetzt sind es wahrscheinlich mehr so. Kollega, Farid Bang, die waren ja ganz groß jetzt in dieser Echo-Debatte. Also ohne jetzt erstmal eine klare Meinung von dir zu wollen, wie hast du die Debatte selber wahrgenommen? Wie hast du das erlebt?
Also die Debatte fand ich von Anfang an, also die ging ja schon vor dem Echo los, ne? Und ich fand es gut, dass es angesprochen wird, weil die zwei Kollegen, Kollega und Farid Bang eben wirklich gezielt provozieren wollen und man kann ja auch gezielt provozieren. Also es geht, Hip-Hop ist so, es geht über die Schmerzgrenze und man muss es auch einfach auch verstehen, wie der Künstler das meint. Aber dass es dann sein muss, dann wirklich einen Ausschussvergleich zu bringen oder so, ist halt unter aller Sorgen. Die Debatte gab es vorher und ich fand gut, dass es die gab, aber leider war wieder nur das in den Medien. Und was eben dieses öffentliche Bild prägt von Hip-Hop auch. Und dann darüber wird gesprochen, so die Bild berichtet darüber, dass Bushido Stress mit seinen Nachbarn hat, Kollege macht antisemitische Lines und keine Ahnung und hat aber ein Abi und keine Ahnung. Das dann so hinzustellen einfach und dann auch diese Echo-Nominierung, man müsste ja schon fast meinen, dass sie gezielt darauf ausgerichtet ist, das Bild schlecht hinzustellen. So. Warum? Es gibt so unglaublich viele gute Künstler. Wieso nominiert man diese? Und man sagt, ja, es geht beim Echo jetzt nicht um Verkaufszahlen. So. Klar, die hatten eines der erfolgreichsten Rap-Alben des Jahres gemacht. Dann werden die nominiert, obwohl vorher die Debatte war, obwohl die unter aller Sau sind, was die sagen. Und auch richtig plump und dumm ganz oft einfach. Und so viel Gewalt. Und die Kids hören es. Und da wird immer von hier Messer und Waffen und im Video und reden darüber. Und es geht so viel um Gewalt. Und ich denke mir, hey, übernimmt mal, wie es in den USA schon auch viel passiert, die Verantwortung den Leuten einfach zu sagen, also einen Einfluss auf die Jugend zu nehmen, dass man einfach sagt, ey, ja, es lebt nicht so, tragt diese Gewalt nicht raus. Ich meine, Deutschland hat kein Ghetto, so wie es in den USA ist und so wie es da funktioniert hat. Und so ist es hier einfach nicht. Also tut nicht so rum, als wäre es so. Hört auf, die Kids scheiße zu beeinflussen. Übernehmt Verantwortung für die mit der Reichweite, die ihr habt. Und ja, da war er weg, der Faden.
Ich weiß nicht, ich glaube, bei Kollega kommt ja wirklich noch erschwerend hinzu, dass er ja wirklich quasi komplett eine Kunstfigur ist. Also eine Kunstfigur. Also er hat ja gar nicht diesen Ghetto-Hintergrund. Und ich glaube, der hat Jura studiert gar oder nicht, sowas. Ja. Und also ich sehe das tatsächlich ziemlich ähnlich wie du. Und es ist halt einfach schade, dass...
Es ist ein Produkt, es ist keine Musik, es ist keine Kunst. Aus der Musik wird ein Produkt gemacht. Das Produkt wird gestaltet wie ein Deo, das ich auf den Markt schmeiße. Es muss so ausschauen, dass dieses Wording, ich verwende diese Farbe, dies, das. Und genauso ist er ein Produkt und seine Musik ist ein Produkt, das ich gut verkaufen muss. Das genau nach Marktforschung hinguckt, okay, was ist ein Thema für die Jugend, wie kann man sie vermarkten, womit provoziere ich, dann wird das so rausgeknallt. Es ist Plastik, Alter, es ist einfach scheiße. Und... einfach traurig, dass man sagt, wirklich die Neuzeitpoeten sozusagen, solche Leute zu fördern, wo man sagt, wow. Ich habe so oft Leute, die mit Rap gar nichts zu tun haben, denen zeige ich manchmal Lieder, die sind so drin, die sagen, oh, danke für den Song, so, weil es ist einfach auch so, für mich auch selbstverständlich so, die schaffen es, Gefühle oder Lebenssituationen oder Probleme in Worte zu fassen, die ich mir denke, die ich fühle, aber die ich so nicht ausdrücken könnte. Und wenn es jemand für mich tut, dann fühle ich mich bestätigt, dann bin ich für mich aufgehoben, kann mich besser damit auseinandersetzen. Und, ja.
Aber woran liegt es dann, dass genau diese Leute, die ja im Prinzip das machen, was du gesagt hast gerade, nicht so bekannt sind wie jetzt diese Proll-Rapper, wenn man es so nennen will?
Nein, da gibt es zwei Hauptschuldige, würde ich sagen. Der eine ist der Konsument, der nicht so den Anspruch hat an das Ganze, der aber auch durch die Medien nicht gezeigt bekommt. Wie zum Beispiel Leute, die haben... Es freuen sich so oft Leute und ich kriege Zuspruch und sage, ich habe so geile Mucke über dich entdeckt. So. Und die hätte ich so nicht gefunden. So. Also die Medien haben da natürlich eine Verantwortung auszusteuern und das Bild zu prägen. Ja. Und diese Verantwortung wird an der Stelle natürlich nicht wahrgenommen. Und der Konsument natürlich, ich weiß es nicht. Es ist ganz ehrlich so, wieso ist eine City-Galerie einfach ständig überfüllt mit Leuten und wieso sind die kleinen Shops von kleinen Unternehmern, wieso bestellen alle bei Amazon statt im Tante-Einmal-Laden einzukaufen? Das komplette System dahinter so, dass denen noch viel zu sehr das Bewusstsein dazu fehlt, Künstler zu hören, die es verdient haben, die was zu sagen haben, Sachen zu kaufen von Leuten, die davon leben und nicht welche, die sich noch mehr bereichern so. Und dass natürlich da dieser Konsumgedanke sehr verwöhnt in Deutschland ist, generell finde ich einfach noch. Und das ist natürlich ein Hauptproblem. Und wie gesagt, es fällt einem schwer, was zu entdecken, weil wir kriegen durch Logarithmen vorgegeben, was wir hören. Wenn wir bei Spotify Musik hören, was als nächstes kommt, bestimmt der Logarithmus. Genauso ist es bei YouTube. Und darüber entdecke ich neue Musik und werde dann in so eine Ecke geschoben. So. Und Logarithmen bestimmen unser Leben, Big Data bestimmt das Leben und die Leute hören auf, selber zu denken. Das ist das Problem. Ja.
Okay, dann mal noch eine ganz andere Frage. Die Rolle von Rap für die Jugend war, glaube ich, so, ich weiß nicht, das zugezogen Maskulin-Album hast du bestimmt gehört.
Das Neueste?
Genau.
Nee.
Musste man machen. Sehr gut. Da kommt ganz stark dieses Gefühl, dieses Agro-Berlin, also die thematisieren ganz stark diese frühe Agro-Berlin-Zeit, wo Rap schon noch ganz klar diese Unterschichtsmusik war. Welche Rolle spielt Rap heute für die Jugend? Hat sich das geändert?
Ja, es hat sich extrem geändert. Ich meine, klar, es gab so eine Revolution um 2000, um Millennium rum, so dass dieses Agro-Berlin kam, Bushido, dass dieser, also mit West-Berlin, Maskulin, Bad Kings, Kuh Savage angefangen, da kam das, ja. Es wurde, natürlich ist es so eine kleine Copycat aus den USA, weil da der Battle-Rap auch herkommt, dass man so gesagt hat, gut, das kommt aus Berlin, weil Berlin hat natürlich schon, wenn man es so nimmt, ja, ein Ghetto, ich mag das Wort nicht, das ist schlecht behaftet, aber du weißt, was ich meine. Und das war, also ich kann es auch nicht objektiv bestrafen, weil ich meine, ich war damals 16 Jahre alt so und kleine, halbstarke Gangster-Jugendliche, die sich darauf gestürzt haben. Es ist geil, wir können nicht nur NWA hören oder Tupac oder was auch immer, sondern es sind nochmal Deutsche, die genau den Shit erzählen und es macht einfach Spaß. Und so, wenn man einfach immer schon so ein bisschen in der Schiene war, dann fühlt man sich einfach auch damit bestätigt und ja, so ein bisschen motiviert und klar hat es beeinflusst, aber es war damals wirklich noch sehr underground, eine kleine Szene. Und heute ist natürlich der Punkt, dass keine Musikrichtung krasser in den Charts vertreten war letztes Jahr als Hip-Hop. So, also es hat sich natürlich gewandelt, weil die Reichweite viel größer geworden ist, aber im Commerz-Rap eben hauptsächlich so. Also die kleinen, die guten Underground-Künstler, die was zu sagen haben, berührt das Ganze leider nicht so wirklich. Ja. Und was war die Frage?
Rolle?
Ja, die Rolle ist natürlich extrem so, weil ja, die lassen sich natürlich dadurch beeinflussen. Die sehen, die Leute sind erfolgreich mit dem, was sie tun, die haben Geld, die haben Frauen, die haben Autos, die haben Schmuck, dies, das. Hey, so will ich auch sein und was der erzählt, kaufe ich ihm so ab und wenn ich so lebe, weil er ist cool, alle lieben ihn, er hat Fans und wenn ich mich auch so aufführe wie er, dann mögen mich die Leute auch und ich habe auch Fans und ich fall auf. So, natürlich ist das extrem beeinflussend und ja, also was, wie gesagt, in den USA ziemlich viel passiert ist, dass Künstler mittlerweile die Verantwortung sehen und sagen, hey, ich lebe gesund, ich lebe vegan, ich versuche die Welt zu retten, ich engagiere mich für Naturschutz und solche Sachen so. Es ist nicht alles nur eine Ballernparty und Bitches, sondern es ist einfach auch, hey, ich bin gut zu meinem Körper, ich will alt werden, ich kümmere mich um meine Family, ich übernehme Verantwortung. Das ist, passiert da schon sehr viel, aber leider, aber in Deutschland leider noch nicht so sehr. Und ich würde mir echt wünschen, dass die Menschen mehr die Verantwortung übernehmen und dass halt sich auch mal ein Haftbefehl hinstellt und sagt, hey, klomp, ich schmesser an deinen Hals, aber ich esse wenigstens keinen Fleisch, Digga. So. Irgendwie, ja, so ein Spagat zu finden. Du darfst natürlich deine Glaubwürdigkeit nicht verlieren, aber trotzdem schaffen, Einfluss zu nehmen. Und das wäre schön, wenn es der nächste Trend im Hip-Hop ist, der aus den USA ein bisschen hier auch nachempfunden wird. Und dann sich eben auch jemand mit einer Reichweite wie Kollege oder Bushido einfach nicht weiter hindert und sagt, dass es cool ist, deine Mitschüler auf dem Pausenhof abzuziehen. So.